Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Zuerst war er gelernter Apotheker, dann wurde er zum Journalisten, zum Kritiker, auch schöne Gedichte, Balladen hat er geschrieben, zum Schriftsteller mit schließlich Weltrang wurde Theodor Fontane, aber erst durch seine Romane, die er spät schrieb, er war fast 60, als der erste erschien. Aber heute sind es vor allem diese epischen Werke, für die Fontane bekannt ist und die heuer im großen Jubiläumsjahr auch wieder in den Blickpunkt rücken, zum 200. Geburtstag des Autors. Dass seine Romane beste historische Quellen für die Zeit des Deutschen Kaiserreichs und darüber hinaus sind. Damit hat sich Helmut Böttiger beschäftigt, unser Kritiker und preisgekrönter Literaturhistoriker für die deutsche Literatur nach 45 eigentlich, aber auch Fontane-Kenner. Er ist im Studio. Guten Morgen, Herr Böttiger.
Guten Morgen.
Es klingt ein wenig wie eine Binsenweisheit, dass Fontanes Romane glänzende Spiegel seiner Zeit sind. Was genau macht sie denn aber zu einer solchen Geschichtsquelle für diese Epoche der Kaiserzeit?
Ja, Fontane hat gemerkt, im Grunde als erster deutscher Autor, dass es so etwas wie die Moderne gab. Das hat man im preußischen Königshaus und später im Kaiserhaus gar nicht gemerkt. Berlin wurde nach der Reichsgründung 1871 zu einer Weltmetropole, ein Zentrum der industriellen Revolution. Aber das Herrscherhaus war ständig verkrustet und hat eigentlich diesen Widerspruch gar nicht richtig realisiert, dass eine Dynamik da ist und gleichzeitig alte ständische Traditionen, der preußische Junker immer noch das Sagen hatte. Und Fontane war der erste deutsche Autor, der diesen Widerspruch richtig gespürt hat, thematisiert hat, dass in Berlin sich etwas zusammenbraut. Und er hat etwas gemacht, was in dieser Zeit eigentlich immer noch verpönt war, nämlich Gegenwartsromane zu schreiben. Er hat wirklich die konkrete zeitgenössische Berliner Gesellschaft beschrieben und in einer Form, das hat man heute auch vergessen, die sehr typisch war, nämlich die Romane sind alle für Zeitungen geschrieben, als Fortsetzungsromane in Zeitungen. Also es hat eigentlich die Ästhetik der heutigen Fernsehserien und Internetserien.
Sie haben sich, Herr Böttiger, drei Romane genauer angeschaut. Irrungen und Wirrungen, Frau Jenny Treibel und den Stechlin. Was ist an diesen dreien so aufschlussreich?
Ja, also die Fontane-Romane haben alle dieses Gesellschaftsbild. Natürlich ist Effi Briest der berühmteste Roman von Fontane. Es war auch sein erster großer Erfolg. Kurz vor seinem Tod hat er damit nun wirklich einen durchschlagenden Erfolg erzielt. Aber die Romane sind alle gezeichnet von diesen ständischen Schranken und den sozialen Konflikten, die daraus entstehen. Und er hat genau hingeschaut, welche Verwerfungen dadurch entstehen. Und vor allem läuft es darauf hinaus, dass sich der alte preußische Adel überlebt hatte und dass die Institution der Ehe in dieser verkrusteten Form, dass irgendwie der adlige Herr gesagt hat, du heiratest die, damit unser Haus weiter wichtig ist, dass das nicht mehr funktionierte angesichts der gesellschaftlichen Dynamik. Und er hat damit Aufsehen erregt, aber auch viel Gegnerschaft. Als Irrungen, Wirrungen, als Fortsetzungsroman in der Vossischen Zeitung abgedruckt wurde, sagte die Chefredaktion, das geht nicht, dass wir solche Hurengeschichten bringen. Und er durfte in der Vossischen Zeitung dann nicht mehr veröffentlichen.
Stichwort Irrungen und Wirrungen. Da gibt es einen Baron und eine kleine Arbeiterin, die sich ungeheuer lieben, aber sie können nicht zusammenkommen. Warum denn nicht?
Ja, sie betont das so wie in einer alten Märchenfabel. Das war schon eine Situation, wo Standesschranken ganz unmittelbar wirksam werden. Der Baron Botho von Rienecker lernt dieses Arbeitermädchen, eine Näherin in Heimarbeit, zufällig kennen auf einer Bootspartie. Er rettet sie, weil ihr Boot zu kentern droht. Und es entspinnt sich wirklich etwas, was er selber nicht richtig durchschaut, dass er sich in dieses Mädchen wirklich verliebt. Und sie hat natürlich auch eine Bewunderung für diesen hohen Herrn, für diesen Baron. Und es kommt zu einem gemeinsamen Wochenende in Henkels Ablage, eine Kneipe, ein Ausflugsziel hinter Königs Wusterhausen. Und das wird sehr suggestiv beschrieben, wie es dazugeht. Und vor allem verschweigt Fontane nicht, so beiläufig wird es mittransportiert, dass es sich da wirklich um eine Liebesnacht handelt, was in der damaligen Gesellschaft natürlich schon sehr tabuisiert war. Und am nächsten Morgen treffen sie dann so Personen aus dieser Offizierscasino, Demi-Monde, Halbwelt, vor allem die begleitenden Damen. Und in dieser Konfrontation von diesen ja, Damen, die ein bisschen snobistisch sind, zynisch, indirekt, künstlich, merkt Botho von Rienäcker, dass Lene, seine Freundin, sein Arbeitermädchen, das eigentlich nur so ein übliches Offiziersverhältnis ist, dass die denen eigentlich überlegen ist, weil sie eben nicht so verkünstelt ist, nicht so verstellt. Allerdings ist es so, dass er dann von seinen Eltern, die ein bisschen verarmt sind, zugewiesen bekommt, er muss diese Nachbarsfrau heiraten, damit das Rittergut weiter existiert. Mhm. Und er muss die heiraten. Es endet also sehr schmerzlich.
Kommen wir zu Frau Jenny Treibel, Helmut Böttiger. Die muss man wirklich Englisch aussprechen, habe ich gelernt von Ihnen, ne? Jenny.
Jenny, weil Frau Jenny Treibel ist ein Parvenu und das Englische ist der soziale Distinktionsgewinn in dieser Zeit.
Was ist denn das für eine Frau, eine Kommerzienrätin?
Ja, also das ist eine Kommerzienrätin und sie war früher eine Ladengöre in so einer Berliner Straßenhandlung und ist aufgestiegen, weil der Kommerzienrat Treibel, der große Karriere macht, eine Fabrik gründet, die immer größer wird in der Gründerzeit, weil der sich in sie verguckt, weil sie so kastanienbraune Locken hat. Und sie wandelt sich dann von dieser Ladengöre zu so einem typischen Parvenu mit allen Falschheiten, Intrigen, die damit zu tun haben, also eine künstliche, snobistische Haltung und vor allem das sich absetzen gegen den unteren sozialen Schichten. Und in der Konfrontation von Jenny Treibel, dieser Parvenüfrau, und dem Gymnasialprofessor Willibald Schmidt drückt Fontane etwas aus, was ungeheuer aktuell zu sein scheint, nämlich den Widerspruch zwischen Besitz und Bildungsbürgertum.
Jetzt zum Stechlin und einer meiner All-Time-Favorite-Lieblingsfiguren von Fontane, Dubsler von Stechlin. Da hat man ja auch immer gemutmaßt, dass dieser alte, gelassene Adelsfahrensmann ein alter Ego von Fontane sei, so eine Identifikationsfigur. Was Sie so erzählen, Herr Böttiger, habe ich da mittlerweile meine Zweifel.
Ja, er hat sich da in dem alten Stechlin etwas erschrieben, was er eigentlich selber gerne sein möchte, nämlich so eine gelassene Altersweisheit. Und Fontanes Leben war allerdings ein ganz anderes als das, was er in dem preußischen Junker Stechlin zeichnet. Er war voller Widersprüche. Er war zwar Barrikadenkämpfer bei der 48er Revolution, hat dann aber 10 Jahre lang für die erzkonservative Ständische Kreuzzeitung geschrieben, hat also in seinem Leben mehrere Brüche gehabt und hat auch immer ziemlich viel versteckt gespielt, auch für seinen Nachlass, für die späteren Bearbeiter. Und der Stechlin ist so ein Modell der Identifikation, dass man über alle Widersprüche hinweg doch so eine reife, milde Altersliberalität hat. So hätte er gern sein mögen, so ähnlich wie er auch bei dem Gymnasialprofessor Willibald Schmidt in Frau Jenny Treibel dem den Satz in den Mund legt, wäre ich nicht Professor, würde ich am Ende Sozialdemokrat.
Dass Fontane mit seinen Romanen richtig lag, das hat er gespürt an den oft wütenden Reaktionen auf diese Gegenwartsromane. Und es hat jetzt aber mal einen jüngeren Versuch gegeben, Theodor Fontane mit unserer Zeit zu vermessen und ja sogar mit der deutschen Einheit zu verschneiden. Man erinnert sich, denke ich, noch gut an Günter Grassens Wenderoman »Ein weites Feld«. Fontane-Zitat. Da tritt nämlich ein gewisser Fonti auf trifft auf die neue Zeit. Wenn Fontane so ein pfiffiger Gesellschaftsdiagnostiker ist, Herr Böttiger, lassen sich denn seine Parameter, seine Sozioanalysen der Berliner Kaiserzeit ja vielleicht auch auf unsere Berliner Republik übertragen?
Man kann sagen, dass Günter Grass da schon eine sehr gute Idee hatte. Der hat da was geahnt, dass nämlich die Gründerzeit nach 1871 eine Wiederholung erfährt in der neuen deutschen Gründerzeit nach 1989, als Berlin dann zur neuen Bundeshauptstadt wurde. Entfaltete sich in Berlin eine ähnliche Soziostruktur wie damals im Kaiserreich. Also alle zogen nach Berlin und es gibt eine neue Salonkultur. Und so wie diese heutige Salonkultur sich darstellt in Berlin, man braucht nur in die Mommsenstraße oder in die Fasanenstraße zu gucken. Da wäre ein distanzierter Beschreiber wie Fontane durchaus sehr angemessen, um so diese Verlogenheiten, die neuen Klassenschranken, den Snobismus, auch von neuen Parvenus in einer sich entwickelnden Medienaristokratie. Also das ist hochaktuell, was Fontane gemacht hat. Stoff für einen neuen Fontane.
Der Chronist seiner Zeit und auch unserer Theodor Fontane in seinen großen Romanen. Helmut Böttiger hat ihn uns gezeigt. Schönen Dank dafür.